Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 62. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Hallo.
Und das war's auch schon so von der Runde her, der Rest hat sich leider abgemeldet. Wir grüßen den lieben Jörg, der bei 29 Grad irgendwo in der Sonne liegt.
Drecksack. Das ist was übrigens fies und gemein ist.
Ja, genau.
Solange uns keine Fotos von irgendwelchen leicht bekleideten Frauen schickt, die ebenfalls in Miami im Strand sitzen, dann könnten wir darüber nochmal reden, aber vergessen wir das jetzt.
Ja, solange er uns keine Bilder schickt, wie er leicht bekleidet am Strand sitzt, dann bin ich ja schon zufrieden. Also,
sollte ich jetzt auch ausdrücklich nicht sehen, aber egal.
Gut. Ja, Länderspielpause ist rum. Wir haben zwei Wochen aufzuholen, fangen aber chronologisch nicht ganz hinten an, sondern ich würde sagen, wir steigen direkt mit diesem schicken Spiel gegen Aachen ein.
Ja.
Ich habe es mir nicht angucken können, was wahrscheinlich einfach auch für mein Herz sehr angenehm war. Mir haben diese 5 Minuten Zusammenfassung schon gereicht und das, was ich über den Ticker verfolgen konnte. Also das muss ja echt ein wilder Ritt gewesen sein, oder?
Ja, also ich meine, die Eintracht hatte das Spiel gerade in der Anfangsphase komplett in der Hand. Ich meine, 1-0 ist gefallen von Idrissou durch einen extrem krassen Fehler des gegnerischen Torwarts Boy Waterman. Ich liebe den Namen. Ja, also es kommt aus den Niederlanden, ein super Name, Boy Waterman, finde ich klasse. Naja, auf jeden Fall hat er einen richtig dicken Bock geschossen, der zum 1-0 geführt hat. Da war die Sache eigentlich schon geritzt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das läuft jetzt hier ganz gut an. Ja, dann ist 12 Minuten 2-0 gefallen durch Köhler. Und da habe ich gedacht, okay, da brennt nicht mehr viel an, weil Aachen auch zu keiner Zeit wirklich gefährlich wurde. Man hat dann nur gemerkt, zumindest subjektiv war es für mich so, dass die Eintracht einen Gang zurückgeschaltet hat. Bis zu 30 Minuten noch ein bisschen Gas gegeben, danach kam nicht mehr viel. Man hat auch jetzt nicht aufs 3-0 gedrängt. Und wie das halt so ist, führst du lange 2-0. Es gibt auch oft genug Spiele, die bringst du halt ganz gut durch. Das war zum Beispiel auch gegen FSV Frankfurt in dieser Saison so. Aber der Gegner bekommt nochmal irgendwann eine dusselige Chance. Und so war es halt auch. Aachen in der 78. Minute, total spät. Wir haben eine ganz lange Zeit, 55 Minuten, circa über 50 Minuten, immer nur das 2-0 gehalten und kein einziges Mal auch wirklich nachgesetzt, das 3-0 zu machen, weil das ist ja dann immer der Deckel drauf, danach geht da nichts mehr. 3-0, das gerade eine Mannschaft wie Aachen, die eigentlich darauf aus ist, versucht eigentlich nur unentschieden zu spielen, weil sie halt hinten ganz gut stehen. Da passiert ja normalerweise nichts mehr. Aber das haben wir verpasst und dann passiert es halt in der 78. Minute durch Benny Auer 2-1 und dann stehst du blöd da. Aber gar nicht so lang. Denn der Hoffer dann im direkten Gegenzug von 3-1 und spätestens da habe ich gedacht, okay, haben sich mal einen einfangen lassen, jetzt ist es gut. Und dann wieder im Gegenzug. Also das war eine wirklich wilde Phase. Eine Minute später Radum im 3-2 und da war ich echt sauer. Da habe ich gedacht, meine Güte, wie kann man so blöd sein? Hm. Und dann 87. Minute D-Mai, also in D-Mai mit dem 3-3, das ist halt blöd, weil das ist ein direkter Freistoß und ich habe auch direkt gesehen oder ich habe mir direkt gedacht, dass es ein 3-3, dass es jetzt wirklich realistisch ist, dass es ein Tor gibt, weil so ein Freistoß direkt vor der Strafraumgrenze, das war immens gefährlich und da kann so ein Ding mal reingehen. 3-3 und da habe ich gedacht, diese beschissene Eintracht, habe ich mir gedacht. Meine Güte, wir hätten ganz locker das 3-0 machen können. Hätten wir einfach mal ein bisschen konsequenter gespielt und dann lassen wir die ins Spiel kommen. Das habe ich mir beim 3-2 schon gedacht. Und dann beim 3-3 habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn so einen sicheren Sieg vergeben? Aber, wie es halt so ist, wir haben da einen Spieler, der wird öfter mal ganz gerne eingewechselt und schießt dann immer noch entscheidende Tore. Karim Atmur, 4-3. Im Endeffekt alles gut, aber dass es überhaupt zu so einem 4-3 kommt, wundert mich schon.
Ja, also wie gesagt, ich habe es nur von dem Live-Ticker verfolgt. Ich habe mir jetzt im Nachhinein aber den Spielbericht durchgelesen. Also es war ja schon so, dass wir wohl Anfang der zweiten Halbzeit auch nochmal irgendwie eine Chance mit einem Freistoß hatten.
Ja.
Ich glaube, Meier hatte auch nochmal irgendwie sowas, wo er knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Also die Chancen waren ja durchaus da. Was mich halt wirklich wundert, ist, dass wenn du so eine Mannschaft hast, die halt absolut tief steht, wo du merkst, dass du kein Durchkommen hast, dass du dann nicht in der Lage bist, dich als ehemaliger Bundesligist, der ja da auch wieder hin will, sich einfach mit 11 Mann oder mit 10 Mann hinten reinzustellen, um das Ding dann nach Hause zu fahren. Ja, ja. Ich meine, ich verlange ja nicht, dass die Jungs dann da noch irgendwie wie wild versuchen, gegen so eine 8er-Abwehrkette da hinten anzulaufen. Aber es muss ja irgendwie dann zumindest in der Lage sein, da hinten das Ding dicht zu machen.
Ja, da, also da hast du recht. Aber das ist nicht das Selbstverständnis der Eintracht-Spieler. Das ist da, da ist der Punkt. Aber da, das hängt auch damit zusammen, dass, stellen wir mal vor, wir hätten, ja, wir haben ja 70. Minute, wo stand es ja noch 2-0, da wurden aber einige auch schon so ein bisschen unruhig. Also, du, als der Eintracht-Fan bist du eigentlich froh, wenn es lang 2-0 steht und wenn das Ding dann noch irgendwie über die Runde schaukeln kannst. Aber erstens ist es halt so, dass viele Eintracht-Spieler dann sagen, okay, wir wollen vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr und nicht nur hinten stehen. Das macht ja für die Spieler auch keinen Spaß. Wobei dann aber sagen muss, haben sie die letzte Konsequenz vermissen lassen, um wirklich nach, mit Druck nach vorne zu spielen. Aber es ist halt auch so, im Endeffekt wird dann trotzdem ein bisschen Druck aufgebaut, halt auch durch vielleicht den einen oder anderen verwöhnteren Fan, oder was heißt verwöhnten, wenn du bei der Eintracht bist, bist eigentlich kein richtig verwöhnter Fan, aber es ist halt so, es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr bezahlt, die werden dann schon unruhig, wenn es lang nur 2-0 steht und man dann noch ein Tor machen könnte. Und ich denke, das spielt bei einigen Spielern dann auch irgendwie im Hintergedanken mit. Und so kommt es halt, dass du vielleicht die eine oder andere Situation doch nochmal zulässt, die halt zu Gegentoren führen kann. Und so war es halt auch beim 2-1. Und dann waren halt alle Dämme gebrochen. Ne?
Ja, dass ein 2-1 passieren kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wenn du dann nach 2 Minuten das 3-1 machst, ja,
genau,
mit
das ist der Punkt.
Auch wunderbar rausgespielt, ja. Sie haben im Hofer allen Platz der Welt gelassen, der konnte sich wunderbar aussuchen, in welche Ecke er schießt. Der Ball ist auch geflogen, wie an der Schnur gezogen, also alles wunderbar. Aber dann musst du doch zumindest in der Lage sein, das Thema dann zu halten.
Und genau das hatte ich auch gedacht. Ich hatte auch gedacht, wenn gut, wir haben jetzt das 3-1 gemacht, super, gleich reagiert, gar nicht lange verrückt gemacht, so gefällt mir das. Aber dass wir trotz des 3-1 gleich wieder in der Defensive schlecht gestanden haben, das hat wahrscheinlich auch Aachen gut ausgenutzt. Ich habe mir die Tore jetzt nicht nochmal angeguckt, ich habe es im Stadion gesehen, sieht man vielleicht nicht alles so optimal. Mhm. Aber da habe ich auch gedacht, das lässt sich dir jetzt nicht mehr aus der Hand nehmen. Ja? Aber dass wir dann direkt danach das 3-2 bekommen, also das hat mich auch sehr verwundert, weil ein Gegentor okay, 2 Gegentore nicht mehr ganz okay.
Zwei Gegentore, wenn du eigentlich vorher 2-0 beziehungsweise dann irgendwann auch mal 3-1 geführt hast, da dann noch zu einem 3-3 zu kommen und das Ding so
genau.
Ganz knapp noch über die Linie zu retten, also das ist eigentlich völlig unmöglich. Den müsste man von vornherein sämtliches Weihnachtsgeld streichen und die Jungs erstmal noch eine Woche laufen lassen. Ich meine, wir können am Ende des Tages froh sein, sie haben gut gespielt, wir haben die 3 Punkte bekommen, aber eigentlich darf dir das nicht passieren. Ja?
Nee, gerade 2 Tore, Gegentore bei einem so einem hohen Spielstand, ganz okay, aber nervt auch schon, aber 3 Gegentore, total beschissen. Ja. Und so ist es halt auch. Wir müssen einfach mal konsequent auch mal unsere Dominanz einfach rausspielen. Das ist halt das, was der Eintracht wirklich dem momentan fehlt. Sie spielt ihre Dominanz, die sie eigentlich total haben könnte, weil Aachen waren schlechter Gegner. Die waren jetzt nicht so stark. Wie die Eintracht hat sie selbst stark gemacht dadurch. Mhm. Weil sie zu viel zugelassen hat. Aachen wäre aus eigener Konsequenz, wobei ich sagen muss, ich glaube, das 2-1 war wirklich sehr gut herausgespielt. Das hast du jetzt noch mal im Fernsehen verfolgt. Ich glaube, das 2-1 war super herausgespielt, ne?
Ja, also da hat man ihnen viel Platz gelassen, auch der Abschluss von Benny Auer, kann das sein?
Ja, genau, Benny Auer hat das Tor gemacht.
Mit dem Hackending war auch sehr ordentlich gemacht. Da kannst du nichts gegen sagen, dass du da mal so ein Tor irgendwo kassierst. Ja, meine Güte, das gehört zum Fußball dazu. Ja. Da sage ich ja auch nichts dagegen. Wenn das nicht so ein Duselding irgendwo ist, was du dem Gegner geschenkt hast, ja, mein Gott. Mhm. Ja. Aber der Rest war ja dann eigentlich wirklich mehr geschenkt als alles andere.
Ja, gut, aber wie gesagt, Freistoß kann halt immer passieren. Aber dass wir uns überhaupt in so eine Lage bringen, ist halt ärgerlich. Aber gut, wir brauchen jetzt nicht zu lange darüber zu diskutieren, wie blöd es ist. Ja, so, weil wir im Endeffekt haben wir die 3 Punkte geholt. Ja, aber man muss halt im Hinterkopf haben, dass es nicht immer so gehen kann, dass du auch nicht immer noch dieses Glück hast.
Ja,
dass du am Ende noch das 4-3 machst. Weil der Matmut, der hat jetzt schon immens viele wichtige Joker-Tore geschossen, was super ist. Wir erinnern uns an Fürth, wir erinnern uns letztens an Ingolstadt, wo wir in der extremen Nachspielzeit noch ein Tor gemacht haben, dass wir uns ein schmeichelhaftes Unentschieden wenigstens erkämpft haben, was sowieso viel zu wenig ist, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt haben wir wieder den Joker Matmut, der uns aus einem 3 Punkte macht. Das ist schon eine super, super Sache. Und ja, das ist auch eine Qualität, die wir in der Mannschaft haben. Aber wir müssen es auch nicht immer darauf ankommen lassen.
Ja, Oka Nikolov stand ja so ziemlich als einziger Eintrachtler wohl nach dem Spiel zur Verfügung. Also zumindest bei Sky gab es ein Interview einmal mit unserem Freund, dem Herrn Funkel, und irgendeinem Spieler von Aachen. Mhm. Und Oka Nikolov stand als Interview da und er hat eben genau dieses auch gesagt. Er hat gesagt, irgendwann ist das Glück aufgebraucht und dann geht's halt so einfach nicht mehr. Wir hatten jetzt ein paar Mal hintereinander Glück. Ja. Das Thema ist halt auch irgendwann endlich.
Das ist ja, weißt du, ich hatte so zwischenzeitlich den Gedanken, Also hat mich auch komplett angekotzt. Also gerade beim 3-2 und dann erst recht beim 3-3 habe ich echt gedacht, gut, 3-3, es war mir klar, dass es 3-3 fällt, als ich den Freistoß gesehen habe. Aber beim 3-2 habe ich schon gesagt, dass diese bekloppte Eintracht mich immer wieder in so eine Situation bringen muss. Können wir nicht einfach mal ganz normal einen Sieg einfahren? Ohne nee. Herzkasper, nee. Ohne großartige Probleme, ja, dass wir dann irgendwann nochmal in Bedrängnis kommen. Und genau das ist auch irgendwann aufgebaut. Ich will jetzt nicht auf ein Jahr, auf das, was vor einem Jahr war, großartig abstellen. Aber in der Hinserie letztes Jahr haben wir auch viele relativ knappe Punkte geholt. Ich meine, da waren wir, glaube ich, mit 26 Punkten am Ende der Hinrunde standen wir richtig gut da. Aber da waren auch sehr viele Spiele dabei, die extrem knapp waren. Und in der Rückrunde hatten wir dieses Glück, dass wir viele knappe Punkte geholt haben. Hatten wir nicht mehr. Also man sieht, jetzt ist es natürlich eine ganz andere Ausgangslage, in der wir uns befinden. Aber man darf sich nicht immer darauf verlassen, dass man am Schluss noch diese Punkte holt. Das heißt, muss konsequent dominant spielen. Und in der zweiten Liga, meine Güte, mit den Spielern können wir das auch. Aber ich denke, dass da vielleicht im Kopf da so ein bisschen auch da, so ab der 30. Minute da war, so nach dem Motto, ach naja, komm, wir haben das Ding eigentlich sicher, schalten wir mal einen Gang zurück. Das ist vielleicht gar nicht gewollt von denen, aber das ist bei ein paar Spielern einfach dann die Körperspannung, die da ein bisschen runtergeht.
Ja, zum Teil ist es wahrscheinlich einfach so unterbewusst, zum Teil wird das aber auch sicherlich bewusst gemacht. Wenn du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du das Thema im Sack hast, dann kannst du natürlich auch da so ein bisschen den Gang runterschalten, die Energie ein bisschen sparen. Du musst dich ja jetzt nicht verausgaben, sondern nachher, wenn es halt drauf ankommt, wenn du gegen die wichtigen Gegner in Anführungszeichen spielst, wo es dann vielleicht auch ein bisschen anstrengender wird. Aber die Konsequenz daraus ist, wenn du das machst, wenn du anfängst ab der 43. Minute das Thema ruhig zu Ende spielen zu wollen, dann musst du es halt auch so weit im Griff haben. Ja, wenn du den Gegner und den Ball halt einfach nur laufen lässt und keine Möglichkeit hast, in dem Moment dann einzugreifen und das Spiel wieder an dich zu reißen, ja, dann solltest du sowas gar nicht erst machen.
Genau, ja. Deswegen, also da muss der Eintracht einfach definitiv konsequenter sein und auch ja, vielleicht im Endeffekt nochmal eine geordnete Druckphase aufbauen. Gerade am Anfang der zweiten Halbzeit, da hatten sie die eine oder andere Chance, aber das war zu wenig zwingend. Und da musst du dann immer einfach versuchen, das 3-0 zu machen, weil am 3-0 kommt keiner mehr zurück. Gerade so eine Mannschaft wie Aachen nicht mehr, die momentan zum Rücken zur Wand steht. Da kommt die nicht mehr zurück. Das Einzige, was ich mir noch gedacht habe, ist so eine Art perfider Sadismus, der eine unserer Eintracht, ja, so nach dem Motto, na komm, wir lassen euch jetzt mal rankommen, ja, jetzt sind wir 3-3, jetzt denkt ihr, jetzt habt ihr einen Punkt ergattert und jetzt zeigen wir euch nochmal richtig, dass wir es doch besser können und 4-3, weil die haben doch dann alle gehofft, die haben gedacht, geil, einen Punkt aus Frankfurt entführen, ja, und die ganzen Eintracht, die ganzen Aachen-Spiele, die waren danach erst recht demoralisiert, weil sie sich gedacht haben, geil, jetzt haben wir 3-3 und dann kassieren sie noch ein Gegentor und dann stehen sie wieder ohne Punkte da, so eine Art Sadismus, wir lassen euch jetzt ein bisschen rankommen, um euch dann wieder zu zeigen, wer der Herr im Haus ist, ja.
Du meinst so ähnlich wie die Katze, die immer dann mit der Maus spielt, die dann erst weglaufen lässt so ein Stück und dann sie dann hinten am Schwanz immer wieder festhält.
Genau so, ja. Also, ich hoffe nicht, dass es die Eintracht-Spieler sich gedacht haben, wobei ein bisschen cool wäre schon, ja. Aber wie gesagt, das kannst du nicht immer bringen.
Ja, also, wenn das alles so gewollt gewesen ist, wie sie es gemacht haben und das so über die Bühne gebracht haben, dann Hut ab, dann wären wir doch nächstes Jahr Meister, aber solange ja, genau. Mir das keiner schriftlich gibt, dann glaube ich da nicht so recht dran. Die 3 Punkte sind auf jeden Fall wichtig. Wir stehen nach wie vor ungeschlagen da, sind damit jetzt auch Tabellenführer. Also genau das, was wir wollten. Aber die Konkurrenz hat nicht so richtig gepatzt.
Nee, nicht so richtig. Immerhin war es aber gut, dass Düsseldorf unentschieden gegen Union Berlin gespielt hat. Das war zumindest ja der Teil, der uns dazu gebracht hat, dass wir auf den ersten Tabellenplatz kommen konnten. Ansonsten spielen alle Mannschaften auch relativ konstant. Ich meine, selbst das Unentschieden jetzt in Berlin, ja, das kann kein Düsseldorfer ernsthaft jetzt großartig grämen. Die sind momentan auch richtig gut drauf. Braunschweig hat sich ja jetzt sowieso schon länger verabschiedet von dem ganzen oberen Tabellenfeld. Pauli gibt halt auch immer noch Gas, ne? Auswärts gegen Rostock gewonnen, auch wenn es vielleicht nicht so richtig ein Fußballspiel, sondern eher ein Kampf war, was man da für Szenen gesehen hat. War ja auch jetzt nicht wirklich schön. Ich weiß nicht, hast du die eine oder andere Szene bei Rostock gegen St. Pauli gesehen?
Ich hab am Wochenende gar keinen Fußball gesehen, hab wie gesagt das Eintracht-Spiel nur über den Ticker verfolgt und heute den ganzen Tag so im 2-Minuten-Takt versucht mir bei Sky dieses Video anzuschauen, wo ich dann bis 19.30 Uhr immer nur die Meldung bekam, von wegen Video ist noch nicht verfügbar.
Ah, okay.
für was zahle ich da eigentlich Geld? Aber anderes Thema. Ja. Von daher habe ich da jetzt nichts verfolgt. Das ist alles irgendwie relativ eng da oben. So die ersten 5 Mannschaften sind nur 5 Punkte auseinander, wobei ich Paderborn jetzt nicht auf Dauer da oben sehe, aber...
Ja, Paderborn ist schon krass. Das hätte ich auch nicht erwartet. Das ist schon
hätte ich nicht erwartet, aber die werden noch einbrechen.
Ja. Aber man sieht schon, als direkten Gegensatz zur Eintracht, Kräuter Fürth spielt das Ding sicher runter. Ne? Also die haben auch 2-0 geführt, ja, auch beide, gut, die haben zwar später 2-0 geführt, wir haben ja in der ersten Halbzeit schon alles, vermeintlich alles klar gemacht, aber Fürth gegen FSV stand es ja lang 0-0, dann kurz vor der Pause, dann das 1-0 und dann direkt nach der Pause vor Elfmeter 2-0, aber die machen das dann wenigstens konsequent und machen einen 3- und 4-0, dann ist die Sache gegessen. Natürlich auch mit tätiger Mithilfe der FSV-Spieler, rote Karte und so weiter und so fort. Aber bei denen funktioniert es ohne Herzkasper, bei der Eintracht anscheinend noch nicht.
Ja, das ist aber, glaube ich, das gehört zum Charakter der Eintracht dazu. Also soweit ich mich zurückerinnern kann an solche Spiele bei der Eintracht, haben wir es nie geschafft, die ruhig runterzuspielen. Es war immer noch irgendwas.
Ja,
wir haben immer in der letzten Minute, also früher war es zumindest so, dass wir in den letzten 5 Minuten immer noch ein Tor kassiert haben. Heute ist es so, dass wir in den letzten 5 Minuten noch das Tor schießen. Da verlasse ich mich auf die Dauer aber auch nicht drauf. Das kann in der Rückrunde anders aussehen. Das kann im nächsten Jahr anders aussehen. Also so Herzinfarktgeschichten gibt es bei der Eintracht, seit ich denken kann, und die wird es auch in den nächsten Jahren noch immer geben, wobei das Ausmaß sich halt einfach manchmal nur verändert.
Ja, die launische Diva ist halt auf dem Platz immer noch genauso. Ja?
Aber und das wird sich auch nicht deswegen ändern. Lieben wir sie ja alle auch
so. Ja, klar, logisch. Ja, gut, ich meine, ja, natürlich einen dauerhaften, wenn du dauerhaft klar spielst, macht es auch langweilig. Deswegen ist es ja Fußball, deswegen finden wir es interessant.
Wenn du dauerhaft Siege sehen willst, dann schaust du dir die Bayern oder den VfL Wolfsburg an.
Ja, genau. Ja, schön fand ich, das wollte ich auch noch gerade hinzufügen, dass der Chakwa mal ausgewechselt wurde. Das war ja gut, okay, ist jetzt sehr subjektiv, aber was ich richtig gut fand, war die Tatsache, dass Tavel das mal wieder gespielt hat.
Ja.
War auch gleich mit dem Messer zwischen den Zehen am Start, ja, und hat sich gleich in das Spiel mit mehr Kampf als Talent vielleicht eingebracht, aber man hat gleich gemerkt, dass er auf dem Platz ist. Kaugummi, Count Terrier war gleich am Start und das hat mir schon gefallen. Also er hat ja immer so das Potenzial, einer meiner Lieblingsspieler zu werden, alleine von dem Aggressionspotenzial, was in ihm steckt. Fand ich gut. Schauen wir mal, ob er eine richtige Alternative zu Jakba wird, der ja doch öfter mal schwankt. Auch wenn Fee ihn jetzt freigesprochen hat, den Jakba von jeglicher Schuld an den Gegentoren. Das sah für mich auf dem Feld logischerweise ein bisschen anders aus, aber gut, konkurrenzbelebtes Geschäft.
Ja, ganz ehrlich, so sehr ich es mir wünschen würde vielleicht, ich glaube nicht, dass die Einwechslung von Zavelas bedeutet, dass Jakba da jetzt eine längere Pause bekommen wird. Der ist aus meiner Sicht einfach gesetzt vom Trainer her, der wird auch im nächsten Spiel wieder da stehen. Der Trainer hat ja jetzt auch, nachdem er ihm wohl direkt nach dem Spiel oder auch direkt nach der Auswechslung so ein bisschen einen Anschiss verpasst hat für den Kopfball, wo er nicht so richtig reingegangen ist, wo er auch von Schildenfeld wohl auf dem Platz noch einen Einlauf kassiert hat, ist er ja auch wieder so ein bisschen zurückgerudert. Also ich glaube, der hat da schon einen relativ sicheren Stand, oder vielleicht auch andersrum, dass Zavelas einfach kein Standing gegenüber dem Trainer hat, was dafür sorgen würde, dass er da jetzt von Anfang an mal ran kann.
Ja, ja gut, lassen wir es auf uns zukommen, aber immerhin gibt es die Alternativen jetzt wieder.
Ja, was zum Spiel gegen Aachen noch zu sagen ist, war dieses Thema mit dieser Geldstrafe, weil es ist ja ein Totensonntag und, oder war ein Totensonntag, und Totensonntag sind, wie heißt es, kommerzielle Sportveranstaltungen, oder wie haben sie es genannt?
Genau, dürfen nicht stattfinden.
Untersagt, und das hat auch vorher irgendwie keiner mitbekommen. Dann gab es ja dieses Schreiben von den jungen Grünen an den Stadtrat, die damit protestieren wollen gegen das nicht mehr zeitgemäße Gesetz, und so munkelt man unter der Hand auch diesem Ordnungsdezernat eins vor die Füße treten wollen, weil die ja wohl am Karfreitag das Verbot für Tanzveranstaltungen relativ stark durchgesetzt haben. Nichtsdestotrotz, man konnte es nicht mehr absagen und darf deswegen da jetzt dann Geld bezahlen. Aus meiner Sicht stellt sich jetzt die Frage, wer muss das bezahlen, wer hat das Spiel terminiert? Aus meiner Sicht wäre es der DFL, also hätte man den Jungs dann schöne Rechnung schreiben können, aber...
Ich sehe es genauso. Also für mich ist es ehrlich gesagt relativ verwunderlich, dass die Eintracht die Strafe tragen muss, weil sie zwar das Spiel ausrichten und veranstalten, ja, beziehungsweise veranstalten, aber derjenige, der den Spielplan gemacht hat, ist immer noch die DFL und die Eintracht hätte sich wahrscheinlich auch von sich aus nicht unbedingt zwingend über den Sonntag 13.30 Uhr gewünscht. Ja, hätte es bestimmt auch eine andere Alternative gegeben oder ja, weiß ich nicht, ist trotzdem noch einer der besseren ja, Daten, aber
die aber Alternative wäre Samstag 13
ja.
Uhr.
Ja, gut, das ist dann auch blöd. Ja, wie man es sich aussucht, Zweitliga-Anschlusszeiten sind scheiß Anschlusszeiten. Kannst du alles knicken, ja? Aber im Endeffekt war die DFL diejenige, die Ansetzung so an dem Tag gemacht hat. Insofern, und die DFL juckt doch eine vierstellige Summe noch weniger als die Eintracht.
Ja, aber die werden sie nie im Leben bezahlen. Also wir können davon ausgehen, nein, dass das Thema nachher bei der Eintracht hängen bleibt. Ja, meine Güte, also man könnte davon ausgehen, dass man als ortsansässiger Verein die Regelung vor Ort kennt und vielleicht auch mal in der Lage ist, in den Kalender zu gucken, dass das vielleicht einem vorher auffällt. Wobei die DFL sitzen hier nicht auch in Frankfurt?
Die sitzen auch in Frankfurt, natürlich. Ja, okay. Ja. Im Endeffekt ist es...
Selbe in grün.
Ja.
Es wird uns jetzt nicht, zwischen den ganzen Strafen, die wir für andere Dinge bekommen, wird uns dieser Betrag wahrscheinlich nicht so sehr auffallen, aber so ein bisschen lustig ist es schon.
Ja, und die Grünen haben sich damit vielleicht nicht unbedingt großartige Vorteile beschert in der Wählergunst. Aber gut, das ja, ist auch nicht direkt meine Sache. Ne? Nee. Naja, so ist es. Aber gut, Randnotiz, was wir machen, gibt Schlimmeres, ne?
Ja, viel spannender waren ja so die Geschichten, die dann in der Woche davor oder in den Tagen vor dem Spiel gelaufen sind. Dann gab es ja einmal dieses Interview mit unserem Trainer Armin Fee, das ziehe ich jetzt mal so ein bisschen vor, der gegenüber dem HR, ich glaube sogar in den, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, in der Kabine der Eintracht ein kurzes Interview gegeben hat. Gibt es, glaube ich, auch bei HR Online noch zu sehen. Ich gucke mal, ob ich den Link noch finde, dann schmeiße ich den noch in die Shownotes, wo er halt ein bisschen befragt wird und wo es auch dann mal zu diesem Thema Presse, zu dem Thema Fans und Presse und so weiter geht. Und Fee hat aus meiner Sicht vollkommen richtig und das finde ich sehr lobenswert von ihm und es hat auch so sein Ansehen gegen, also wie ich finde, so ein bisschen gesteigert oder ordentlich gesteigert, dass er sagt, dass die Fans in der Presse viel zu schlecht wegkommen, dass es jede Menge Fans gibt, die sich ordentlich bemühen, die Mannschaft zu unterstützen, die grandiose Choreos machen, die Ideen haben, die massenweise zu Auswärtsspielen fahren und dass die ganzen Fans durch diese zwei, drei Idioten, die da unterwegs sind, einfach viel zu schlecht wegkommen und dass man sich vielleicht doch mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren sollte, auch mal das Positive da herauszustellen. Und das finde ich eine sehr schöne Aussage von ihm und das sollte man dann auch wirklich mal öfters erwähnen und deswegen tun wir das hier ja logischerweise auch. Ich glaube, das war nach dem Spiel gegen, sag schon.
Meinst du jetzt gegen Aue oder was?
Genau.
Ja.
Genau, weil ja, wo es ja die große Choreo und so weiter dann auch wieder gab.
Ach so, nee, du meinst, das war ja, Heimspiel war das. Das war jetzt ja schon länger her.
Ja.
Aue war ja auswärts. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, klar, logisch. Ja, du meinst gegen Kaiserslautern, wo auch die riesengroße und sehr, sehr ansehnliche Choreo gemacht wurde. Das ist natürlich, ja, daran siehst du, es sind auch nicht nur, das ist ja bei weitem komplett übertrieben, was in den Medien momentan alles so stattfindet. Das ist ja nur Randale, Meister und so weiter und so fort gibt und nur Fans, die irgendwo auf Gewalt aussehen. Das ist halt ein gewisser Prozentsatz, ein gewisser, eigentlich relativ kleiner Prozentsatz, aber der wird halt meistens, der überdeckt halt meistens die vielen friedlichen Fans. Aber mit so solchen Krawallbrüdern wird's nie so eine Choreo hinbekommen. Das ist auch mal klar. Insofern, ich find's gut, dass der Fee das mal deutlich artikuliert hat und vielleicht auch mal den einen oder anderen darauf zurückerinnert hat, dass wir viele, viele, viele friedliche Fans und dadurch auch eine gewisse Basis einfach haben, die viele Vereine übrigens nicht haben. Und das ist eigentlich auch eine relativ gesunde Basis. Ja, das muss man halt auch mal so sehen. Ja, das hat ja Bruchhagen gestern auch gesagt.
Ich wollte gerade sagen, der hat im Heimspiel doch auch irgendwas gesagt, von wegen, dass wir auch einfach aufgrund unserer Präsenz bei Auswärtsfahrten, wo wir zum Teil mit 4.000, 5.000 Mann da aufschlagen,
zu
hat
jedem
auch Deppern einfach eine wesentlich höhere Quote von, ich sag jetzt mal, Chaoten mit uns führen, als jetzt andere Vereine aus anderen Regionen Deutschlands, wo ehemalige Eintracht-Spieler spielen, die mit 100 Fans oder irgendwas auftauchen.
Genauso ist es aber auch. Natürlich ist doch klar, guck mal, wenn wir zu jedem depperten Zweitligaspiel mit 5.000, 4.500 Fans anreisen, das ist auch meine Hausnummer. Aber ich meine, natürlich gibt es ja auch immer ein paar Chaoten, das will ich auch gar nicht gutheißen. Aber Fakt ist, dass wir trotzdem eine gewisse Masse darstellen, die aber auch irgendwo für Sponsoren attraktiv ist. Und genau das muss auch bestehen bleiben. Und es darf nicht so passieren, dass durch die einigen Randalierer und Tu-nicht-Gute jetzt viele Fans oder viele normal denkende Fans abgeschreckt werden. Die normalen Fans müssen zeigen, dass sie in der Mehrheit sind. Und das sind sie auch. Und dann wird es auch mit der Eintracht zum Glück, wird es auch mit der Eintracht wieder bergauf gehen. Auch das Interesse an diesen Ultras oder beziehungsweise die meisten Ultras sind ja wirklich ordentliche Kerle, aber an den einigen Randalisten will ich mal meinen, das wird jetzt auch wieder ein bisschen abebben. Es gibt mittlerweile wieder andere Themen in Fußball-Deutschland, die momentan heißer diskutiert werden. Das ist vielleicht auch als Vorteil für die Eintracht, um ein bisschen aus dem Fokus jetzt der Medien zu rücken. Und dann wird sich auch wieder, gerade wenn es spielerisch oder in der Tabelle sowieso ganz gut läuft, ich denke auch, dass wir am Ende der Saison nicht mehr großartig darüber reden werden. Weil wenn wir aufsteigen, dann ist erstmal wieder eitel Sonnenschein, dann läuft es erstmal wieder. Und dann wird diese Extremsituation, die es jetzt im Zuge des Abstiegs gab, wird es ja nicht mehr in dem Maß geben.
Ich hoffe drauf, dass du da recht behältst, dass man das Thema dann nicht wieder durch die Presse zieht. So ganz aus dem Blickfeld der Presse werden wir nicht rutschen. Wir sind nun mal der gesetzte Aufstiegskandidat für das ganze Thema. Und auch aufgrund der vielen Fans, die, wie wir gerade eben ja schon gesagt haben, zu Auswärtsspielen mitreisen, haben wir natürlich auch eine gewisse mediale Präsenz.
Klar.
Und da wird man dieses Thema immer wieder rausholen. Das werden die so lange da aufs Brot schmieren, bis es nicht mehr geht.
Klar, und ich muss auch sagen, es müssen auch irgendwelche Konsequenzen vielleicht gezogen werden. Man muss sich man muss darüber nachdenken, wer die wirklichen Randalmeier da sind und auch wer die Leute sind, die wirklich auch dem Sport nicht gut und der Alltag nicht gut tun wollen. Das sind ja ein paar. Ich meine, Kaiserslautern, was da vorgefallen ist, haben wir schon drüber geredet im Vorfeld. Das war nie und nimmer gut zu heißen und da sind gewisse Personen im Umfeld, die der Eintracht als Verein oder auch den Fans wirklich nicht gut tun und die müssen ausgesondert werden. Aber die ganze Diskussion muss bei weitem nicht so öffentlichkeitswirksam dargestellt werden, wie es jetzt der Fall ist. Ja. Auch ein Boris Rhein muss seine Äußerungen nicht so öffentlich kundtun, wie er das jetzt gemacht hat. So nach dem Motto jetzt auch, ich will es jetzt nicht alles politisieren, ja, aber das kann man auch unter dem Deckel unter vier Augen machen. Man muss aber, wichtig gesagt, auch, dass man einige Fanvertreter einlädt und so weiter und so fort. Und dann bespricht man das intern und dann muss nicht immer alles nach draußen geblasen werden und dann ist es auch vielleicht viel wirksamer, als wenn man alles immer nur über die Öffentlichkeit und Medien diskutiert. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Ich hoffe, dass die Eintracht und auch die ganzen anderen Beteiligten den gehen und dann werden wir das Problem zumindest zurückdrängen können. Ausrotten werden wir sowas nicht können. Dazu gibt es einfach viel zu viele unterschiedliche Charaktere, die Woche für Woche ins Stadion gehen.
Aus meiner Sicht will der Kollege Rhein da ja auch gar nicht das Thema Problemfans beseitigen, sondern er will Oberbürgermeister werden und deswegen muss er das Thema in der Presse austragen und deswegen muss er da Parolen liefern, die ihm bei der Mehrheit der Leute die Möglichkeit geben, dass er da seinen Posten bekommt, den er haben will. Und das ist der einzige Grund, weswegen er das macht und nicht, weil er das Problem aus der Welt schaffen will. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle.
Ja. So.
Und der Randalemeier hat die Rückennummer 14 und steht bei uns auf dem Platz.
Ja, gut, der Unschein, das ist wahrscheinlich der unscheinbarste Randalemeier, den es gibt, ja. Den man auch Woche für Woche eigentlich kaum sieht und dann tritt er phantomartig auf. Diese Woche hat er sich vornehm zurückgehalten, ohne großartiges Schindluder zu treiben. Also insofern kann man auch gar nichts Negatives sagen, aber da hast du recht.
Ein weiterer Meier oder Nicht-Meier, der bei uns auf dem Platz steht und da auch noch ein Jahr länger stehen bleibt, ist der ewige Oker, der jetzt seinen Vertrag nochmal verlängert hat bis zum 30.06.2013. Der will bei uns im Tor in Rente gehen, oder?
Ja, wann ist denn jetzt Rente? Also so als Fußballer? Nun gut, ja, also heißt es ja, dass er noch 2 Jahre am Start. Das ist natürlich schon eine krasse Hausnummer. Ich habe eigentlich gedacht, ja, gut, ich meine, sein Vertrag, ne? Bis 2012, gut, das wäre jetzt echt nächstes Jahr schon zu Ende.
Ja, aber er wäre eigentlich nach der Saison gegangen. Er bleibt jetzt nochmal, ja. Ich gehe davon aus, dass man ihm dann da auch irgendeinen Posten innerhalb der Mannschaft, also Trainer, Mannschaft, was auch immer, da geben wird. Ich meine, er hat viel Erfahrung. Wenn du einen jungen Spieler nachziehen willst, brauchst du einen, der da Erfahrung weitergeben kann. Da ist er durchaus der Richtige. Von daher begrüße ich das, dass er das macht.
Ich finde es auch
vollkommen. Er ist ja auch immer wieder fit. Also,
ja, und er setzt sich auch immer wieder durch. Ja, tut mir leid. Er setzt sich auch immer wieder gegen seine Konkurrenz durch. Wie er das macht, sei mal dahingestellt, aber er macht es mit fairen Mitteln und er macht es auf sportlichem Wege. Und momentan kann man ihm großartig auch nichts anlasten. Jetzt, wenn wir jetzt das Aachen-Spiel uns genauer angucken, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob er bei dem einen oder anderen Tor schlecht aussah. Das sieht man im Stadion sowieso immer schlecht. Aber insgesamt spielt er eine ganz gute Saison momentan. Und ich habe auch momentan keine Angst bei ihm, wenn er im Tor steht. Das sieht vielleicht in Liga 1 wieder ein Tick anders aus. Man sollte sich an Eintrachtstelle auch mal wirklich überlegen, ob man jetzt mal eine gescheite Alternative aufholt, um ihn um den anderen dann aufzubauen. Kessler scheint es ja momentan nicht wirklich zu sein. Nee. Das ist obliegt aber der Eintrachtführung, dass man da jetzt mal den einen oder anderen Namen sich genauer anschaut, weil auf 5 Jahre hinweg sollte das den Nikolov jetzt nicht unbedingt machen, aber dass er das ein oder andere jetzt noch bei der Eintracht bleibt, finde ich super, und danach könnte ich mir wirklich vorstellen, das ist ja das, was wir auch andauernd sagen, dass er wahrscheinlich dann der nächste Torwarttrainer mal bei der Eintracht wird.
Ja, und er ist ja jetzt auch keiner, solange er noch am aktiven Spielbetrieb teilnimmt, der sich großartig beschwert, wenn er dann nicht als erster Torwart im Kasten steht, sondern dann halt auf der Ersatzbank Platz nimmt. War er ja bislang auch nie einer, der da großartig irgendwas von sich gegeben hat, sondern er wartet da ja immer still auf seine Chance, von denen er ja jetzt viel oft gelernt hat, dass die dann auch kommen, weil er immer wieder, wie du schon sagtest, sich durchsetzt, und von daher kannst du da eigentlich auch keinen besseren finden.
Nö, denn insofern Daumen hoch, Oka, und noch eins.
Genau, von mir aus auch noch bis 2014. Du hast gerade eben schon das Thema Führung angesprochen, da gab es ja auch so ein bisschen Schieberei oder sagen wir mal neuen Vorstand. Heribert Bruchhagen bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzender, kriegt aber noch einen bei oder hinzu. Wer war es? Wo haben wir es? Der Herr Axel Hellmann kommt da noch mit in den Vorstandsbereich mit rein.
Ja, in der Tat. Ja, Axel Hellmann, Jurist. Was sollen wir noch dazu sagen? Jurist in Frankfurt, ich glaube zum Anfang 40 oder so, relativ guter Vertrauter von Peter Fischer, davor halt im e.V. Ich kann zu Hellmann an sich nur genau das sagen, er ist im sportlichen Bereich relativ noch nicht großartig in Erscheinung getreten. Das ist aber auch genau der Kritikpunkt, den ich habe. Also, weil man muss ja auch betrachten, dass Bruchhagens Vertrag jetzt bis 2012 hat, ne? Bekommt jetzt einen bis 2012 oder bis 2013? Nee,
2013.
Bis 2013, genau, bis 2013.
Nee, 2014 und sogar. 30.06.2014. Bis dahin Bruchhagen. Haben sie den Vertrag verlängert. Bruchhagens Vertrag. Und was ich heute was ich gestern Abend im Heimspiel ja auch gesagt habe zu dem Thema, ist ja, dass der Hellmann
einen
nicht
ja, das ist aber
der Nachfolger von Bruchhagen sein soll, sondern dass er sich halt rein um das Thema Finanzen und Organisation kümmern soll und alles andere sportlich, Marketing, Öffentlichkeitszeug bleibt bei Heribert.
Aber das ist halt auch immer, ja, das ist aber auch genau die Krux. Du weißt ja, wie viel Worte im Fußballsport zählen, ne? Und Bruchhagen hat bis 14 einen Vertrag und Hellmann bis 15. 2015. Ja. Und das ist genau der Punkt. Ach, was ist denn hier? Wer ruft? Das ist jetzt echt blöd. Das ist aber auch jetzt hier. Wer ruft denn jetzt an? Naja, gut. Also, das kann ja hier nicht wahr sein. Halt unprofessionell. Auf jeden Fall ist es so, dass Hellmann bis 2015 einen Vertrag hat und es im Endeffekt dann sein könnte, dass Bruchhagen gar nicht mehr bei der Eintracht ist und Hellmann dann die Geschicke leitet. Und ich habe wirklich große Bedenken, dass er den sportlichen Bereich irgendwann doch mal zu lenken bekommt, weil da hat er sich momentan noch überhaupt keine Verdienste gemacht. Und ich denke nicht, dass er der geeignete Mann ist, um einen Profifußballverein zu leiten. Da hoffe ich, dass dem Ganzen wirklich ein Riegel vorgeschoben wird. Und dass, wenn es dazu kommen sollte, dass der Bruchhagen mal nicht mehr den Vertrag, dass ihm der Vertrag nicht verlängert wird, dass er also einen neuen bekommt, dass er vielleicht sich was Neues suchen muss, dann muss ein neuer Mann her und der heißt nicht Hellmann.
Ja, in erster Linie aus meiner Sicht macht das ja, und das ist ja, glaube ich, so das, was die Presse da rausgelesen hat, will der e.V. einfach mehr Zugriff auf die AG haben und da halt eben so ein bisschen mehr reinrutschen. Deswegen hat Fischer da sicherlich auch seinen vertrauten Mann da reingeschoben. Aus meiner Sicht wird er auch nicht derjenige sein, der dann da einen Nachfolger von Bruchhagen darstellen kann, weil du, wie du schon so richtig sagtest, ihm einfach die sportliche Kontakte, Know-how etc. da so ein bisschen auch fehlt. Er wird sicherlich sehr begeistert oder begnadet sein, was das Thema Finanzen da angeht. Und da ist es auch wichtig, dass man jemanden hat, der das Thema im Griff hat, nachdem der Dr. Bröckel da ja ausscheidet.
Hallo?
Ja, bitte.
Es gab gerade irgendwelche Störungen hier.
Ja, die Technik scheint uns heute nicht so sehr wohlgesonnen zu sein.
Ich schmeiß gleich dieses Kackteil hier weg. So, also meine Güte, ey. Ja, diese komischen, also das muss ich jetzt mal hier loswerden. Ja, wer ruft denn hier mit so einer komischen 01234567-8 Nummer an? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Das ist bestimmt wieder Vodafone, nur weil ich einen Vertrag gekündigt habe. Hier Leute, auch wenn ihr gerade diese Leitung hier abhört. Ja, ich verlängere den Vertrag nicht mehr. Ich habe ihn gekündigt, aus, Schluss, Ende. Und da braucht ihr mir jetzt nicht noch 10.000 Mal beim Eintracht-Podcast stören. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich Telekom Mitglied oder wie, oder was man da auch immer zu sagt. Kunde.
Ja, Kunde also, nennt sich das, ja.
Kunde, genau. Das werde ich jetzt. Haben wir schon alle schon ausgemacht. Vodafone hat keine Chance, auch wenn ihr jetzt mich die ganze Zeit penetriert. So,
genau.
Das wollte ich jetzt
wenn
mal
ihr
sagen.
Aber Geld übrig habt, was ihr loswerden wollt, liebe Vodafone, dann könnt ihr euch gerne unter der im Blog angegebenen E-Mail-Adresse als Sponsor melden.
Wir könnten gerne Werbung dafür machen, Vodafone. Total toll. Aber sollte mich auf keinen Fall jetzt anrufen. So, tut mir leid für diese immense Unprofessionalität. Ja, man merkt halt. Ich habe das noch nicht gemerkt, wie man den Ton ausschaltet. Das mache ich jetzt einfach mal. Gut, aber ja, ich schalte den Ton aus.
Nimm doch den Akku am iPhone raus.
Ja, nee, ist ja nicht iPhone. iPhone habe ich ausgemacht. Also, das weiß ich schon. Jetzt habe ich aber alles geändert. So.
Sehr schön.
Ach, wunderbar. Jetzt können wir in aller Ruhe noch ein bisschen parlieren. Ja, nee, es ist halt, ich bin halt ein bisschen skeptisch, Hellmann. Der Punkt ist der. Hellmann war in der freien Wirtschaft, beziehungsweise das heißt Wirtschaft, ja, ist ja als Jurist angestellt. Aber so richtig erfolgreich kann er ja als Jurist nicht sein, wenn er den großen Drang hat, bei der Eintracht eine Position anzustreben. Mir ist er davor nie großartig aufgefallen, auch bei der Eintracht. In e.V. habe ich natürlich nicht ganz so im Blickfeld wie die Fußball-AG, aber mir ist er höchstens als Fan aufgefallen. Ich habe jetzt im Eintracht-Forum gehört oder auch gelesen, dass er oft bei dem FUFA-Stammtisch dabei sein soll. Vielleicht wäre das auch für uns mal eine Idee, dass wir da mal vorbeischauen und ihn mal ein bisschen ausfragen. In den Kreisen muss er auch sich auch relativ oft bewegen und muss da eigentlich auch relativ gut ankommen. Das okay. Finde ich ja schon mal nicht schlecht. Das muss ich sagen, finde ich eine ganz angenehme Situation, wenn man mit den Leuten, die dann auch was zu sagen haben, gut sprechen kann. Das muss man ihm zugutehalten. Aber ich finde, es hat einen faden Beigeschmack, aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Immerhin ist es gut, irgendeiner muss ja das Finanzielle jetzt regeln, wenn Bröckel nicht mehr da ist, der ab, nach Saisonende den Posten abgibt, was ich persönlich relativ schade finde, weil er einen sehr, sehr guten Job gemacht hat bei der Eintracht über viele Jahre lang, hat die Eintracht auch finanziell in finanziell sichere Gewässer geführt. Das gebührt ihm trotz Zweitliga-Abstiegs jetzt, womit er sportlich am wenigsten von allen zu tun hat, das muss man auch mal ganz klar sagen. Will ich nur darauf hinweisen, weil er jetzt auch in der Karikatur zu finden war, die am Sonntag bei den Eintracht-Fans im Stadion ausgegeben wurde. Aber natürlich nicht als, ja, aber er ist halt fürs Finanzielle zuständig gewesen, das hat er auch immer gut gemacht. Und ich hoffe, dass Hellmann das in gleicher Art und Weise handhaben wird, wie das Bröckel getan hat. Aber ich verbleibe mit großer Skepsis.
Ja, dem stimme ich dir auf ganzer epischen Länge zu.
Ja, in der Tat.
Ja, dann haben wir noch das Thema des Ausblickes vor uns. Der nächste Gegner heißt 1860 und wartet, glaube ich, am Samstag auf uns, oder? Irre ich
mich
da jetzt mal wieder.
Samstag 13 Uhr.
Ja, grandiose Uhrzeit.
Kommst gerade aus dem Bett? Naja, du wahrscheinlich schon ein bisschen früher.
Ja, das ist, ja, schön wäre es. Nee, da hängt man irgendwo zwischen Hausputz und Einkauf, also ein... Das kriege ich irgendwie nicht in meinen Zeitplan rein. Das wird mir wahrscheinlich auch die ganze Saison so gehen. Ja, auswärts gegen 1860 München.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich
muss halt sagen, ich habe eigentlich 1860 eigentlich ein bisschen weiter oben in der Tabelle vermuten, wobei Tabellenplatz 6 jetzt wirklich die keine schlechte Tabellenposition darstellt. Aber ich habe halt gedacht, dass mit dem Scheich, der ja mittlerweile dort gewisse Anteile, ich glaube 49% gekauft hat, dass da auch so ein bisschen mehr Reichtum einhergeht und sich den einen oder anderen guten Spieler angeln, damit sie vielleicht doch relativ kurzfristig jetzt in die Erstliga aufsteigen. Das tun sie nicht, momentan noch nicht. Und deswegen diesen sechsten Tabellenplatz, haben eine gute Mannschaft. Hm. Ich weiß aber allerdings nicht, wie imposant dann die Allianz Arena wirkt, wenn nur so 20, 30.000 Münchner da sind und nicht, das Haus nicht ausverkauft ist, aber bestimmt schon, ich schätze mal mit 5.000 Eintracht-Fans wird schon zu rechnen sein, auch dieses Mal wieder.
Ja, da gibt es auf jeden Fall wieder, denke ich, ordentlich Stimmung, zumindest von unserer Seite her.
Ich kenne allein 5-6 Leute, die am Samstag hinfahren. Finde ich eine feine Angelegenheit. Wäre eigentlich auch ganz gern hingefahren, aber ich fahre ja immer nach Österreich. Insofern werde ich wahrscheinlich das Eintracht-Spiel auch irgendwie im Radio verfolgen. Schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist auf jeden Fall ein tough Cookie. Also, das ist wirklich ein schwieriger Gegner, denke ich mal. Weil die stehen nicht zu Unrecht auf dem sechsten Tabellenplatz, haben viele eigentlich immer noch relativ talentierte Spieler, bis auf den Torwart. Tut mir leid. Gabor Kirai, finde ich jetzt nicht so der beste Torwart. Aber gut, das müssen die sehen. Aber in sich haben sie eine ordentliche Mannschaft und das wird auf jeden Fall ein schwierigerer Gegner als Aachen.
Ja, ist jetzt die Frage, tun wir uns gegen solche Gegner dann eher leicht oder tun wir uns da genauso schwer mit dran? Also, ich kann es nicht so richtig einordnen im Moment. Es wird sicherlich nicht leicht, wie du schon sagtest, sechster Tabellenplatz ist jetzt nicht der schlechteste, auch wenn sie von dem Thema Aufstiegsrängen weit entfernt sind. Trennen ja immerhin Platz 1 und Platz 6, glaube ich, 13 Punkte, was ja dann doch schon ein bisschen was ist.
Ja.
Von daher schwierig zu sagen, zumal ich mir halt jetzt auch noch nicht so ganz klar bin, wie die Aufstellung dann lauten wird, wobei ich dann, wie gesagt, wie wir ja vorhin das Thema Linksverteidiger hatten, ich würde mir wünschen, wenn Savelas da vielleicht auch mal von Anfang an ran kann, wobei ich allerdings nicht glaube, dass das so sein wird. Frage wäre auch, lässt du Matmur mal von Anfang an ran, wobei er als Joker ja immer jetzt bislang besser gelaufen ist, als wenn du ihn von Anfang an hast laufen lassen.
Also sieht's halt auch aus, ne? Also Matmur würde ich auch wieder nur als Joker, ist zwar ein trauriges Los für ihn, aber irgendwo auch ein glückliches, weil wenn er dann als Joker sticht, ist er trotzdem immer der Mann, ja? Also ist es besser, vielleicht glaube ich auch moralisch für ihn besser, als wenn er 70 Minuten spielt und nach 70 Minuten ausgewechselt wird und keinen großartigen Stich gemacht hat, wie es ja in den Spielen zuvor war, wenn er mal von Anfang an gespielt hat. Also, ich denke, ich würde eigentlich mit der gleichen Mannschaft auf jeden Fall wieder spielen. Wir müssen halt sehen, ob Rode eine Gehirnerschütterung hat. Ich glaube, das lief jetzt wieder, war jetzt auch wieder im Training dabei. Er ist ja doch mit dem Gegner ziemlich heftig aneinander geprasselt. Würde ich genau mit der gleichen Aufstellung spielen. Das hat sich auch bewährt. Je nachdem, ob Gekas wieder fit ist, muss man sehen, ob er reinkommt. Wobei da auch Hoffer getroffen hat. Hat auch seine Pflicht und Schuldigkeit getan.
Ja.
Muss halt sehen. 1860 hat halt eine ganz gute Mannschaft. Wenn ich mir die Stürmer angucke, wie Volland, ein sehr, sehr talentierter Spieler, der wahrscheinlich bald zu Hoffenheim wechselt, hat auch einen V-Vertrag unterschrieben. Laut, ja, sehr wechselhaft. Oder Rakic, der jetzt gegen Ingolstadt getroffen hat und den 60ern einen Sieg beschert hat. Wie gesagt, Defensive ist natürlich relativ anfällig, gerade mit dem Torwart, würde ich meinen, aber in sich relativ ausgeglichen. Es wird ein schwieriger Gegner, aber im Endeffekt muss 1860 halt auch mal das Spiel machen. Weil die zu Hause spielen.
Ja, das wäre so ein bisschen die Chance, die wir haben, dass 1860 da stärker unter Druck steht als wir und du von daher die Chancen dann ausnutzen kannst. Der Benny Laut ist doch auch schon seit Jahrtausenden bei 1860, oder?
Ja, das ist ja immer mal, der ist ja früher ziemlich hin und her gewechselt. Also ich glaube, lass mich überlegen, er war ursprünglich mal bei 1860 und zwar eine ganze Zeit lang bis 2004. Ne? Und dann ist er ja, weil da hatte also in der 2003-2004 Saison ziemlich gut eingeschlagen, dann ist er zum HSV, ging auch noch am Anfang ganz gut, dann nicht mehr und dann hat er die große Wechselperiode begonnen, wo er bei Stuttgart war und Hannover und dann ist er irgendwann wieder bei 60 gelandet. Also mit der Zwischenzeit war er doch relativ lang insgesamt gesehen bei 1860, jetzt seit 2008 wieder, aber war relativ umtriebig in der Bundesliga. Wobei er bei anderen Vereinen, außer bei 1860, nie wirklich den Durchbruch geschafft hat.
Das könnte dann auch daran liegen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, ihn mal bei anderen Vereinen gesehen zu haben, sondern mich immer nur daran erinnern kann, dass er bei 1860 gespielt hat.
Ja, genau. Also 1860 allein relativ erfolgreich war er noch beim HSV so am Anfang. Aber dann ging es dann auch nicht so wirklich... Der weitere Verlauf war nicht wirklich positiv und deswegen ist er jetzt schlussendlich wieder bei 1860 gelandet, dort aber mit einer relativ vertrauenswürdigen Position. Und es läuft ja auch einigermaßen, zwar relativ wechselhaft, nicht mehr auf dem Nationalmannschaftsniveau, das er irgendwann mal hatte, weil ich glaube, er hat mal Nationalmannschaft gespielt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Spiele, aber er war mal da, wie so viele Spieler, die mal ein, zwei Spiele da waren. Aber das ist es halt, ne? Das siehst du ja auch bei den ehemaligen Eintracht-Spielern, der ein oder andere Spieler, der gerade gedacht hat, dass er der totale Hengst wäre, wie ein Herr Russ, findet sich momentan maximal auf der Ersatzbank wieder. Ich glaube noch nicht mal auf der Ersatzbank. Ein Ochs, mittlerweile auch auf der Ersatzbank. Man will halt nur sagen, nur weil du bei irgendeinem Verein, Benny Laut respektive bei 1860, Ochs und Russ bei der Eintracht mal ein Hengst war, heißt es nicht, dass du woanders noch gut bist. Dafür muss es einfach konstanter sein. Das ist es nicht, gerade bei Russ. Kyriakos können wir auch noch nennen, wobei der halt auch schon ein bisschen älter ist. Und dann stehst du halt da.
Also laut Transfermarkt.de hat er 5-mal bei Freundschaftsspielen wohl irgendwo teilgenommen und ist 4-mal eingewechselt worden.
Ja, siehst du mal. Aber ganz ehrlich, du meinst jetzt Benny Laut, oder?
Ja.
Genau, ja. Siehst du ja, aber auf Benny Laut brauchen wir uns jetzt vielleicht noch nicht zu sehr fokussieren. Fakt ist,
jetzt nur gerade eingefallen.
Genau. Wie gesagt, Manuel Schäffler, Kevin Volland, das sind die Jungs von der neuen 1860-Garde, will ich mal meinen. 1860 ist ja ein Verein, der über Jahre hinweg richtig viele gute Talente rausgebracht hat, die wahrscheinlich wesentlich unter Wert, weil sie in finanziellem Zugzwang waren, unter Wert verkauft haben. Ich erinnere an die Bender-Zwillinge. Beide Nationalspieler, eigentlich mehr oder weniger Stammspieler. Die können jetzt in die unglückliche Lage kommen, dass vielleicht nur einer mit zur Europameisterschaft fährt, ja, ob Sven oder Lars. Aber beides eigentlich Stammspieler in den jeweiligen Vereinen, ja. Es gibt noch so viele andere Spieler, die richtig, richtig gute Fußballer, Leitner, auch beim BVB, um nur einige zu nennen. Peniel Mlapa bei Hoffenheim, auch noch ein U21-Nationalspieler. So viele Spieler, die 1860 wahrscheinlich unter Wert verkauft hat.
Ja.
Die alle zusammen, wenn die noch bei 1860 wären, ja, das ist ein Top, wären die schon längst mal aufgestiegen, hätten die alle zusammen, ich will nur mal zeigen, und jetzt in diese Kerbe schlägt halt auch Kevin Volland, auch ein richtig guter Stürmer, auch ein U-Nationalspieler. Das sind die Gefährlichen. Und das zeigt aber auch die Qualität von 1860, was da drin steckt, deswegen ist wahrscheinlich der Investor auch dorthin gegangen. Aber müssen wir halt sehen, aber trotzdem nichtsdestotrotz, wir wollen direkt aufsteigen. 1860 hatte vielleicht nur so untergeordnet das Ziel aufzusteigen. Wir wollen das direkt, das heißt auch direkt der Sieg für uns in München. Keine Frage.
Ja, also von daher eigentlich verteilte Drucksituation. Wir haben den Druck, dass wir die Punkte brauchen. 1860 hat den Druck, dass sie das Heimspiel leiten müssen, beziehungsweise das Spiel führen müssen. Von daher könnte es durchaus ein interessantes Spiel werden oder es gibt dann wieder irgend so ein glückliches Tor in der 89. Minute. Aufstellung sind wir uns, glaube ich, beide relativ einig, dass wir keine großen Veränderungen sehen werden. Das Thema Gegers hattest du ja schon mal angesprochen. Ich gehe allerdings fast davon aus, dass du dieses Sturmduo Idrissou Hoffer sehen wirst. Das funktioniert ja soweit eigentlich ganz gut.
Finde ich auch super. Ja. Gibt auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wie gesagt, gerade in der Offensive hat es ja bei der Eintracht eigentlich schon funktioniert. Gerade, wie gesagt, wir haben im Endeffekt ein bisschen die Dauerhaftigkeit und Dominanz vermissen lassen. Aber das sind alles Sachen, die kann man auch ändern. Aber an sich funktioniert es in der Offensive bei der Eintracht. Deswegen gibt es keinen Grund, was zu ändern. Ich hoffe halt, dass wir wetten, dass wir frühzeitig mal den Sack zumachen und uns nicht wieder auf so ein Wechselbad der Gefühle einlassen.
Ja, was denkst du, wie hoch unser Sieg ausfallen wird?
Ja, also wie gesagt, ich denke schon, dass 1860 ein starker Gegner ist, aber naja. Also wir führen irgendwie relativ früh schon 1-0 und dann ist es ein relativ ausgeglichenes Spiel und am Ende durch den Konter hauen wir das 2-0 rein und dann war es das und dann fahren wir nach Hause. Nach Frankfurt mit drei Punkten. 2-0, denke ich, für die Eintracht.
Ja, ich gehe von einem 1-0 für uns aus. Irgendein spätes Tor. Vorher einige Chancen, die wir gegen Latte, Pfosten, was auch immer setzen und Konter von 1860 glücklich abfangen, aber irgendeiner schießt in der 89. Minute wieder ein Tor und wenn wieder der Kollege Mattmo ran muss, dann soll es mir auch recht sein.
Ja, ja klar, auf jeden Fall. Es wäre halt gut, wenn wir uns mal irgendwie ein bisschen absetzen können. Das ist schon krass, die Zweitligatabelle ist immens eng gestaffelt, ja, also ja. Wir 35, Fortuna 35, das ist alles schon ganz schön eng. Gut, nur 2 Punkte auf dem dritten Tabellenplatz und nur 3 Punkte auf dem vierten Tabellenplatz. Also das ist mir alles noch viel zu eng und ich würde mir wünschen, wenn sich da im nächsten Spieltag mal ein bisschen was tut und wir uns dann vielleicht mal mit 3 Punkten absetzen können oder ja, zumindest mit 2, wenn Fortuna wieder unentschieden spielt, das wäre schon eine feine Angelegenheit, aber solange da alles so eng ist, können wir uns halt auch nichts erlauben. Deswegen muss ein Sieg eigentlich wieder her.
Ja, das hat Armin Fee in seinem Interview bei der FAZ-FR, glaube ich, auch gesagt, dass du normalerweise nach 15 Spielen, wenn du mit 35 Punkten auf Platz 1 stehst, normalerweise so 3-4 Punkte Vorsprung hast. Das ist diese Saison komischerweise nicht der Fall und die Punkte, die dir normalerweise für einen Aufstieg sicher reichen würden, werden diese Saison nicht reichen.
Nee, stimmt. Das hängt aber halt auch mit dieser Zweischichtigkeit der zweiten Liga diesmal zusammen. Es gibt ein paar Vereine, die sind richtig gut, ein paar, die sind total schlecht und verlieren fast jedes Spiel. Und so ist es halt, es hält sich halt dann nicht so die Waage und dadurch gibt es halt das große Gefälle zwischen ganz oben und ganz unten. Und da müssen wir halt sehen, dass wir halt schnell die Punkte machen. Wir haben auch letztes Jahr haben wir auch gesagt, im Winter, naja, steigt mir nicht ab mit 26 Punkten, das läuft richtig gut. Und das ist auch Puchhagen wiederholt es ja auch immer wieder, dass es noch nie so eine Situation gab. Und es ist jetzt anscheinend in der zweiten Liga auch so, dass es noch nie so eine Situation gab, dass eine Mannschaft so gut war und so wenig Abstand hatte. Aber dafür können wir uns nichts kaufen. Immer weiterarbeiten, hart dafür arbeiten, weil es ist noch ein langer Weg, bis wir wieder aufgestiegen sind.
Damit würde ich sagen, beenden wir dann auch die Ausgabe für diese Woche. Die Liste der Themen ist durch. Wir freuen uns auf das Spiel gegen 1860 am Samstag, 13 Uhr. Wünschen allen denen, die nach München runterfahren und unsere Mannschaft da anfeuern, viel Spaß. Bringt 3 Punkte mit und wir melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.